Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Ja, heute geht es um ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Und zwar war ich ja am 10. und am 11. Oktober eingeladen in Regensburg, genauer gesagt in Bad Abbach und in Weiden, beim Skoliose-Up-to-Date-Kurs mit dabei zu sein als Referentin und habe dadurch natürlich ganz, ganz viele spannende Personen kennengelernt, informative Vorträge, die meinen Horizont doch wieder erweitert haben. Und ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ihr habt gesagt, das interessiert uns mehr. Näher, Conny, ich möchte jetzt ganz genau wissen, was waren denn da so deine Learnings? Worum geht's da eigentlich bei so Fachfortbildungen? Und ist da vielleicht auch, ja, das ein oder andere dabei, was uns vielleicht auch im Alltag weiterhilft? Und genau darum wird's heute gehen. Ja, lass uns vielleicht kurz damit starten, dass ich kurz erkläre, was denn dieser Kurs überhaupt ist und an wen er sich richtet. Denn ich denke, dass ganz, ganz viele Skoliose-Betroffene davon noch nichts gehört haben. Und das liegt vermutlich einfach daran, dass sich dieser Kurs ja an Fachexperten richtet, also an Ärzte, Orthopädietechniker und an Physiotherapeuten. Und das ist ein zweitägiger Fortbildungskurs, wobei der erste Tag im Asklepios Klinikum Bad Abbach in Kooperation eben mit der Universität Regensburg durchgeführt wird. Und am zweiten Tag findet das statt im Sanitätshaus Urban und Kemmler in Weiden. Also das sind so die Veranstalter. Und es ist ein Kurs, der schon Tradition hat. Also der existiert schon viele, viele Jahre. Der war zwar nicht immer da in der Gegend von Regensburg, aber die letzten paar Jahre auf jeden Fall. Und dann hat es mich natürlich riesig, riesig gefreut, als ich die Anfrage bekommen habe, ja, ob ich denn hier nicht auch einen Vortrag beisteuern möchte. Und dem bin ich natürlich richtig, richtig gerne nachgekommen. Und ja, lass uns da mal gleich ein bisschen einsteigen, was so überhaupt das Programm war. Es gab ganz, ganz viele Dozenten, unter anderem, ich kann es glaube ich gar nicht alle nennen, ihr könnt euch das Programm ja auch gerne nochmal anschauen im Nachhinein, aber was auf jeden Fall ein absolutes Highlight war, war, dass die Präsidentin vom SoSort, die Sabrina Donzelli, da war. Für alle, die SoSort noch nicht kennen, das ist die International Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment. So, ganz, ganz langer englischer Satz. Aber SoSort steht eben dafür, dass sie die evidenzbasierte und nicht operative Versorgung von Menschen mit Skoliose und eben strukturellen Veränderungen der Wirbelsäule unterstützen und fördern und widmen. Und in diesem Zusammenhang geht es natürlich auch ganz, ganz viel um die Thematik, Studien zu diesem Thema zu publizieren, die Erkenntnisse daraus zusammenzufassen, sich international hier eben auch zu vernetzen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, die SoSort hier macht. Und ja, richtig cool auf jeden Fall, dass da so eine, ich sage jetzt mal, ja, prominenter Gast auch dabei war und auch Referentin war. Und sie war sogar, sie hat das quasi eröffnet, die ganze Veranstaltung, so, weil sie war die erste Vortragende und ich bin dann gleich nach ihr nach vorne gegangen und es war schon so ein Moment, wo ich mir so dachte, so, oh, was für eine riesige Ehre, nach ihr dann gleich auf der Bühne stehen zu dürfen. Und ja, vielleicht gehen wir das jetzt ein bisschen chronologisch durch, weil mein erstes Learning hatte ich, surprise, natürlich beim allerersten Vortrag schon. Und zwar ging es einmal ganz kurz auch um das Thema Röntgen. Und wir wissen ja, dass wir bei Skoliose, also wenn man zum Arzt geht, man hat den Verdacht oder der Arzt hat den Verdacht, dann ist ja immer noch der Goldstandard zu röntgen und sich halt wirklich mit einem ganz Wirbelsäulenbild eben anzusehen, ob die Wirbelsäule gerade ist oder nicht. Und die Sabrina Donzelli hat was ganz Spannendes gesagt, was ich aber so in der Praxis sehr, sehr selten sehe. Und zwar wird ja dann oftmals auch gerade eben bei Kindern im Wachstum, um zu schauen, ob noch Restwachstum vorhanden ist, die Wachstumsfuge mit einem Handröntgen sich nochmal getrennt angesehen. Das heißt, man geht jetzt ohnehin schon quasi den mehr oder weniger ja regelmäßig den Rumpf röntgen und dann geht man nochmal eine Hand röntgen. Und ihre Idee oder das, was sie eigentlich, glaube ich, auch als so ganz normal oder so als Tipp mitgegeben hat, ist, man könnte sich ja auch einfach, und sie hat auch ein Bild mitgehabt, also sie gibt es dann quasi immer so in Auftrag, man kann sich ja auch in dieses Ganzwirbelsäulenröntgen mit beiden Händen offen neben sich, so neben der Schulter, sich so röntgen lassen. Also als ob man quasi aufzeigen würde, nur natürlich hebt man nicht den Arm über den Kopf, sondern man hält so die Hände so, als ob irgendjemand mit einer Pistole auf einen zielen würde und man sagt so, ah, bitte nicht schießen. Also diese Bewegung, ja, und lässt sich so röntgen, weil dann hat man auch gleich die Hand mit drauf. Also das fand ich eine irrsinnig coole Sache, die ich auch so selten noch gesehen habe. Also das war irgendwie schon so das allererste Learning, was ich sehr cool finde. Vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen etwas. Ich würde da einfach empfehlen, mit eurem behandelnden Arzt dann, wenn es soweit ist, zu sprechen und zu fragen, so hey, könnte man das nicht irgendwie auch gleich mitmachen? Also fand ich eine coole Idee, um auch wieder so ein bisschen Röntgenstrahlen einzusparen. Ja, und weitermachen möchte ich gerne mit einem Thema, das sich wie ein roter Faden durch den ersten Tag gezogen hat, würde ich sagen, und auch durch die Pausen. Und da sind wahnsinnig tolle Gespräche dazu entstanden. Und zwar ging ja auch mein Vortrag über, ach, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, das sollte ich vielleicht euch noch mal mitteilen. Also mein Vortrag hatte den Titel Die Bedeutung der Kommunikation zwischen Fachexperten und Skoliose-Betroffene für die Therapie-Compliance. Also für alle, die diesen Begriff Therapie-Compliance nicht kennen, es geht eben darum, dass wenn wir eine Therapie erfahren, wie zum Beispiel die Korsett-Therapie oder halt auch die Physiotherapie, dann steht und fällt das Ganze ja mit unserer Compliance, also soll heißen, dass wir die Therapie auch wirklich durchführen. Also konkretes Beispiel, ich habe ein Korsett bekommen, aber ich trage das Korsett auch so lange, wie ich es soll. Oder ich bin bei der Physiotherapie, ich bekomme ein Heimübungsprogramm und ich mache dieses Heimübungsprogramm auch zu Hause. Und ich habe quasi versucht, so ein bisschen zu beleuchten, also wie wichtig eigentlich die Kommunikation zwischen den Fachexperten und den Skoliose-Betroffenen ist, wie diese Therapie auch oftmals von Betroffenen wahrgenommen wird und habe so versucht, ein bisschen einen Input zu geben, hey, woran könnte man vielleicht arbeiten oder was könnte man sich auch in seinen Prozessen, so im Alltag, im Sanitätshaus oder auch bei der Physiotherapie, was kann man sich da überlegen, um vielleicht auch hier als Therapeut oder Korsettbauer irgendwie noch besser auf die Therapie-Compliance einzugehen oder das einfach leichter zu machen. Und ich habe ganz am Anfang von meinem Vortrag, weil es mich selber natürlich sehr interessiert hat, mal so in die Runde gefragt, wie viele denn denken, dass ihre Patienten ein Problem mit der Therapie-Compliance haben? Also wie viele kommunizieren denn wirklich, wie viel Prozent ihrer Patienten kommunizieren so, hey, ich habe ein Problem? Und habe das so ein bisschen mit Handaufzeigen gemacht. Das sind die meisten Hände dann tatsächlich hochgegangen bei weit über 50%, also wenn ich das so in Erinnerung richtig habe, dann waren das schon so 60, 70, 80, 90%, wo die Hände alle hochgegangen sind. Und dann habe ich noch eine Zusatzfrage gestellt, und zwar war das, und wie viele Patienten, glauben Sie, sagen Ihnen nicht, dass Sie ein Problem haben mit der Therapie-Compliance, aber Sie sind sich ziemlich sicher, dass Sie die Therapie nicht durchführen? Und das ganze Thema Therapie-Compliance hat sich ein bisschen durchgezogen. Diese auch natürlich mentale Komponente, die so super wichtig ist, über die viele sprechen, aber die wenigsten etwas dagegen tun oder damit arbeiten. Und was ich so spannend finde, ist, dass dieses Thema von allen möglichen Seiten beleuchtet wurde. Also ich habe das Thema quasi so ein bisschen auch aus betroffenen Sicht mitgenommen. Also was ich auch in meinen ganzen Beratungen, ich gebe auch eben psychosoziale Beratungen, wo wir uns dieses mentale Thema anschauen, die Therapie-Compliance, so wie ich das da wahrnehme. Aber es gab auch einen Vortrag von einem Orthopädietechniker, dem Herr Würsching. Da geht es nämlich um die mentale Gesundheit eben des Technikers, also was es quasi eigentlich mit dem macht oder wie das aus den seiner Perspektive ist, mit Skoliose-Betroffenen zu arbeiten. Und dann in der Pause hatte ich auch noch ein richtig spannendes Gespräch mit der Sabrina Donzelli, die das Ganze auch aus der Arztperspektive beleuchtet hat, ja. Und eines kann ich euch auf jeden Fall garantieren, weil ich weiß als Betroffene, manchmal zweifelt man da etwas daran, gerade wenn man sich jetzt vielleicht irgendwo nicht optimal betreut fühlt, aber es gibt sie da draußen. Es gibt da draußen diese Experten, die wirklich für dieses Thema brennen, die tagtäglich ihr Bestes geben, die, auch wenn mal eine Therapie nicht so anschlägt, wie man es gerne optimal hätte, die sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, habe ich etwas falsch gemacht, hätte ich etwas anders machen können, was wäre gewesen, wenn ich mich so und so entschieden hätte, etc. Ja? Also die wahnsinnig kritisch auch mit sich selbst sind und sich ihrer Verantwortung auch durchaus bewusst sind. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, diesen auch sehr offenen Austausch über das Thema und auch die unterschiedlichsten Sichtweisen. Also ich möchte jetzt ein Beispiel auch bringen, das mir richtig auch die Augen geöffnet hat. Bei dem einen Vortrag hat eben der Herr Würsching die Frage gestellt, also er hat mal alle Orthopädietechniker im Raum aufstehen lassen und das waren sehr, sehr viele, also ich würde sagen, die meisten, die hier teilgenommen haben, waren Orthopädietechniker, was auch nicht verwunderlich ist, weil am zweiten Tag gab es ja dann auch nochmal einen extra Korsettbauteil, sage ich mal, dieser Fortbildung und Austausch über den Korsettbau und er hat die alle aufstehen lassen und hat dann gesagt, okay, und jetzt setzen sich bitte alle hin, bei denen in der letzten Woche kein Kind geweint hat während der Orthesenanpassung. Und es haben sich einfach, ich weiß nicht, ein paar haben sich hingesetzt, aber der Großteil, also ich schätze mal so 80% ist stehen geblieben. Das heißt, bei denen war in der letzten Woche bei der Korsettanprobe waren Tränen, die da geflossen sind. Und das hat mir einfach auch noch gezeigt, boah krass, ja, so sieht der Alltag aus. Das sehen wir natürlich als Betroffene nicht, ja, weil wir denken, okay, ja, das sind jetzt wir und ja, vielleicht haben wir ein Tränchen vergossen, aber dass du die Techniker das eigentlich dann vielleicht den ganzen Tag sieht oder alle paar Tage mal, ja, das ist schon etwas, was mir so nicht bewusst war, ja, und er hat auch ganz, ganz viel in diesem Vortrag darüber gesprochen, dass man dafür, das ist ja eine soziale Komponente, aber das ist ja eigentlich auch nicht die, ich sage jetzt mal, Hauptaufgabe des Orthopädietechnikers oder das, was er in seiner Ausbildung gelernt hat. In der Ausbildung wurde gelernt, wie er beispielsweise eben ein Korsett herstellt, wie er eine Orthese herstellt. Ja, aber wie viel Kommunikation und soziale Kompetenz und natürlich auch, wie soll ich sagen, auch mentale Belastung dadurch in diesem Job eigentlich entsteht, das ist vielen oft auch einfach im Vorhinein natürlich nicht klar. Also ich glaube, da kann sich auch jeder reinversetzen. Also ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so eine Situation in seinem Leben, wo man vielleicht eine Ausbildung gemacht hat oder irgendeine Vorstellung hatte von einer bestimmten Sache. Ja, und dann war das irgendwie ganz anders, als man dann draußen in der Praxis war oder als man mit der Ausbildung fertig war oder als man die Situation wirklich erlebt hat. Ja. Und diesen Perspektivenwechsel fand ich einfach sehr spannend, weil ich das in dieser Intensität war mir das eben noch nicht bewusst, eben wie viel ja auch Resilienz der Orthopädietechniker braucht und wie viel Sozialkompetenz und dass es ja eben neben dem eigentlichen Hauptjob, nämlich die perfekte Orthese zu bauen oder bei der Physiotherapie die Übung, die am meisten bringt, irgendwie den Patienten zu vermitteln, ja auch ganz, ganz, ganz viel Kommunikation dabei ist und da bin ich richtig, richtig froh, dass das wirklich so offen angesprochen wurde von allen Seiten. Und das ist eben spannend zu hören, eben auch von Ärzten, dass die sich auch ganz genau Gedanken darum machen, wenn mal eben eine Therapie nicht so angeschlagen hat, wie sie sollte, dann natürlich auch die Fragen kommen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich irgendetwas besser machen können? Wäre eine andere Therapie oder ein anderer Weg irgendwie geeigneter gewesen für diesen Patienten, ja? Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass das alles unterm Strich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, wir sind alle nur Menschen. Menschen, die sich dazu entschlossen haben, in ihrer Profession wirklich ihr Bestes zu geben. Und natürlich, vielleicht sagst du jetzt zu mir, Conny, das ist jetzt aber alles doch ganz schön schön gemalt und das ist zwar toll, dass du das so siehst, aber ich habe da die und die schlechte Erfahrung gemacht, aber dann bin ich jetzt mal so hart, sag ich mal, und sag die Worte, dann bist du vielleicht auch noch nicht bei den richtigen Experten angekommen, weil, wie gesagt, es gibt sie da draußen. Die Professionisten, denen wirklich was an dir liegt und die wirklich schauen, dass sie für dich die optimale und perfekte Lösung finden. Und das war sehr, sehr schön, natürlich hier auch einen Ausschnitt zu sehen, weil dort natürlich klar bei einer Fortbildung sind natürlich die Personen, die sich ja weiterbilden und die in diesem Thema richtig drinnen sind. Ja? Und natürlich sieht man dann mit diesen Fortbildungen dann nicht die Vielzahl an Experten, die sich halt vielleicht eben nicht so regelmäßig mit diesem Thema auseinandersetzen und fortbilden, aber natürlich trotzdem Behandlungen in diesem Bereich anbieten. Ja, also ist mir schon klar, ist natürlich eine verzerrte Sichtweise darauf, aber es ist trotzdem immer schön, dass es solche Menschen immer noch gibt und solche Ärzte und solche Orthopädietechniker und falls das vielleicht auch irgendjemand hört, der daran teilgenommen hat, der dabei war, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für den Austausch und die Offenheit und danke, dass ihr wirklich tagtäglich euer Bestes gebt, ja, für uns Skoliose-Betroffene. Und oft merken wir dann erst Monate oder manchmal sogar Jahre oder Jahrzehnte später, was ihr eigentlich für uns geleistet habt. Das heißt, ich möchte jetzt ganz kurz den Aufruf machen, wenn du jetzt gerade etwas im Kopf hast und du denkst, ja, ich weiß, es ist vielleicht schon ein bisschen her, aber dort, da habe ich mich richtig, richtig gut betreut gefühlt. Dann drück jetzt hier auf Pause, greif zum Hörer, ruf dort kurz an oder wenn gerade Wochenende ist oder es mitten in der Nacht ist, dann schreib eine kurze E-Mail dorthin und sag, ihr werdet euch vielleicht nicht mehr an mich erinnern, aber danke für damals dieser eine Satz oder diese eine Betreuung oder dieses eine Gespräch. Diese Versorgung hat mir wirklich extrem geholfen. Ich denke, da freut sich jeder über die Wertschätzung und das motiviert auf jeden Fall dann da, ja, dran zu bleiben, glaube ich, auch als Experte und zu sehen, so hey, das kommt an, was ich mache. Also dieses mal auch positives Feedback hinterlassen, nicht nur immer sich aufregen, wenn was nicht funktioniert, bin ich ein großer, großer Fan davon. Genau, also bitte kurz Pause drücken und euch einmal kurz bedanken. So, wo bin ich stehen geblieben? Dann gab es noch einen spannenden Vortrag vom Sebastian Höping zur Versorgung von schweren Skoliosen. Auch der Lothar war auf der Bühne von der Asklepios Klinik Bad Sobernheim, von der Skoliose Reha und auch der Ronny von Sanomed, auch in Bad Sobernheim, großer Orthopädietechniker, war auch dabei und hat einen Vortrag gehalten auch über die Korsettklassifikationen. Das ist ja auch ein richtig spannendes Thema. Denn wie wir ja wissen, gibt es unterschiedliche Muster von Skoliosen und so wie wir alle nicht dieselben Physiotherapieübungen haben und nicht dieselben Atemstellen und so weiter und so fort, ja genauso wird auch das Korsett immer ein bisschen anders ausschauen, eben je nachdem, wie meine Skoliose klassifiziert wurde. Und was ganz spannend ist, ist, dass Sanomed in Bad Sobernheim ja eine eigene Klassifikation hier ins Leben gerufen hat, die sich natürlich auch sehr an Schrot anlegt. Sage ich mal. Und das zeigt mir dann auch schon wieder, es ist total spannend einfach zu sehen, wie unterschiedlich auch die Orthopädie-Techniker arbeiten. Natürlich gibt es so ein paar Standards, wie man Skoliosen klassifiziert, aber es gibt eben unterschiedliche Standards. Und ich finde es ganz spannend, irgendwie da auch die unterschiedlichen Ansätze zu sehen. Aber natürlich, ich bin keine Orthopädie-Technikerin, da verstehe ich nur im Ansatz natürlich, was wie damit gemeint ist. Bin sehr, sehr froh, dass es da Experten gibt, die sich im Orthopädie-Bereich, im Technikerbereich da sehr gut auskennen. Und ein weiteres großes Thema war das Thema Tragezeitsensor. Also für alle, die jetzt sagen, was ist denn das? Es gibt ja die Möglichkeit, dank moderner Technik, dass man sich so einen kleinen Sensor von seinem Orthopädietechniker ins Korsett einbauen lässt. Den kann man dann auch selber auslesen mit seinem Smartphone und weiß dadurch eben genau, wie lang man es getragen hat. Und das klingt vielleicht eben für jemanden, der kein Korsett trägt, klingt das erstmal richtig komisch, so quasi wie, na, du wirst ja wohl wissen, wie lang du dein Korsett getragen hast. Ja, das ist tatsächlich nicht so. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, man vergisst dann teilweise, man schaut ja auch nicht immer auf die Uhr, wann ziehe ich das jetzt an, wann ziehe ich das aus, wie sieht es jetzt eigentlich über die auch Wochen aus? Also ich sag's ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, Conny, letzten Mittwoch, wie lange hast du dein Korsett getragen? Pff, keine Ahnung, ja. Und so ist es, finde ich auch, also ich finde, es hat Vorteile, auf jeden Fall diesen Sensor zu tragen, aber natürlich muss man extrem aufpassen, dass das Ganze nicht gerade auch von Jugendlichen als so eine Art Überwachung gesehen wird. Und darüber gab es auch ganz, ganz viele, ich würde es nicht sagen Diskussionen, aber einfach unterschiedliche Meinungen dazu, unterschiedliche Herangehensweisen. Es gab Orthopädietechniker, die gesagt haben, ja, ich baue das jetzt schon in jedes Korsett mit ein. Andere sagen, nee, ich baue das noch gar nicht ein oder meine Erfahrungen waren das und jenes. Also es war ein sehr, sehr interessanter Austausch auf jeden Fall dazu. Wenn dich das Thema by the way, Tragezeit, Sensor, noch mehr interessiert ins Detail, kann ich dir auch die Podcast-Folge dazu empfehlen, denn ich hatte tatsächlich den lieben Matthias Roller von Orthotimer, das ist eben dieser Tragezeitsensor, schon im Podcast zu Gast und da haben wir auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile davon beleuchtet. Also das ist mir auch ein bisschen so im Gedächtnis geblieben, diese Diskussion über den Tragezeitsensor, dass es natürlich ein Für und Wider gibt, dass es vielleicht auch Situationen gibt, wo der Tragezeitsensor besonders gut oder vielleicht halt eben auch weniger gut geeignet ist. Aber was natürlich schon auch rausgekommen ist, dass es natürlich einen extremen Unterschied macht, auch für die Weiterbehandlung der Skoliose, wenn man jetzt als Arzt oder auch als Orthopädietechniker weiß, okay, wir haben jetzt hier Situation X und diese Situation X ist zustande gekommen, obwohl das Korsett getragen wurde, oder die Situation X ist zustande gekommen, aber wir wissen auch im Hintergrund, hey, das Korsett wurde eigentlich gar nicht oder nicht ausreichend getragen. Ja, also das vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten, so eine, natürlich brauchen die Fachexperten auch ein möglichst genaues Abbild von dem, was denn auch wirklich tatsächlich zu Hause passiert. Ja, also den Arzt oder den Orthopädietechniker da anzulügen, das geht vielleicht auch so ein bisschen an die Eltern, ja, oder auch an die Teenager, wenn ihr beim Arzt sitzt, da schießt ihr euch damit oftmals ein Eigentor. Ja, also ich weiß, es ist manchmal nicht leicht, vielleicht doch zuzugeben, dass man Übungen nicht gemacht hat etc., aber hey, dann lass uns doch gemeinsam eine Lösung finden, wie es vielleicht dann doch leichter geht, in den Alltag zu implementieren. Ja, und am zweiten Tag gab es einen spannenden Vortrag vom Dr. Matusek zu den pathologischen Gangbildern bei Kindern und Jugendlichen mit Einfluss auf die Wirbelsäulenstatik. Also es ging eben ganz, ganz viel um Analyse auch der unter anderem der Armpendelbewegung, was eigentlich unser Gangbild auch mit der Skoliose zu tun hat, ist für mich auch gerade aus der Trainerperspektive, also aus der Personal Trainerperspektive, wahnsinnig spannend. Und das hatte dann auch extremen Einfluss, oder wir haben extrem darauf geachtet. Es gab dann nämlich rotierende Gruppen mit unterschiedlichen Fallbesprechungen von Patienten. Es war beispielsweise, das möchte ich herausgreifen, weil ich es richtig toll fand, eine Skoliose-Betroffene von Urban und Kemmler dabei. Also wir waren ja am zweiten Tag eben dort, hat der praktische Teil stattgefunden. Und die war so lieb und hat drei unterschiedliche Korsette angezogen. Und diese drei Korsette haben sich nur unten in der Beckenfassung unterschieden. Also für alle, die vielleicht so ein Korsett bei sich haben, manche Korsette gehen eben, ich sage jetzt mal, relativ weit runter und über eine Pobacke, über zwei, das sind dann so, ich sage jetzt mal, so spangenartig hinten beim Gesäß, ja. Und sie haben eben vorbereitet, was ich richtig cool fand, eben drei unterschiedliche Korsetts, die sich eben primär nur eben im unteren Teil voneinander unterschieden haben. Und dann haben wir Ganganalysen gemacht. Und das war für mich natürlich großartig zu sehen, wie sich alleine deswegen die Armpendelbewegung, das Gangbild, die ganze Beinachse und so weiter verändert, nur durch eine unterschiedliche Bauweise des Korsetts. Also das war richtig, richtig imponierend. Da war ich richtig begeistert, das einfach zu sehen. Und ja, zeigt mir natürlich einmal mehr, es ist verdammt wichtig, wie das Korsett gebaut ist. Und es steht und fällt natürlich mit dem Orthopädietechniker und wie viel Erfahrung der mitbringt, ja, und wie viel der eben auch sieht am Körper und wie viel anatomisches Wissen der eigentlich im Hintergrund hat, weil es geht nicht nur einfach irgendeine Orthese zu bauen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, okay, macht der Körper das, was man möchte, schieben die ganzen Körperblöcke dorthin, wo man will, wo blockiert man, wo man blockieren möchte, wo passt was vielleicht eben noch nicht, also das ist, also auch wenn euer Orthopädietechniker, ja, weil das auch Thema war, weiß ich noch ganz genau bei einem Vortrag, wenn euer Orthopädietechniker da 5-6 Mal immer wieder raus, reinrennt bei der Korsettanpassung, ja, und ihr denkt, mein Gott, und jetzt wird noch was geändert und noch was, seid dankbar, dass er das tut, weil das ist gerade jemand, der jetzt gerade im Hintergrund alles probiert, um noch so ein paar Prozent mehr rauszukitzeln und es noch perfekter macht. Also ich habe das selber auch erlebt, dass ich bei einem Orthopädietechniker war, dass dann da so richtig genervte Eltern saßen, so quasi wie, ach, und das können wir immer noch nicht weg und Ding und das. Und ich denke mir so, wow, sei doch froh, dass hier so auf die, so drauf geachtet wird, dass die Qualität wirklich so bis ins letzte Detail passt, ja. Und man dann natürlich auch im Alltag die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist, dass ich irgendwelche Probleme mit meinem Korsett bekomme und dann vielleicht, ja, dazwischen nochmal hin muss, ja. Also das war richtig schön zu sehen und hat richtig toll wieder verdeutlicht, was ein Korsett eigentlich alles bewirken kann und unterschiedlich auch wirken kann, eben je nach Bauweise, selbst wenn eben, wie gesagt, nur ein kleiner Teil, nämlich nur der untere Teil in dem Fall, am Korsett verändert wurde. So, und jetzt bin ich mir natürlich sicher, dass ich irgendetwas richtig Wichtiges, was ich eigentlich noch zu diesem Event sagen wollte, vergessen habe. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es war auf jeden Fall für mich sehr, sehr horizonterweiternd. Es war interdisziplinär, was mir sehr gut gefallen hat, also dass hier wirklich ein Austausch stattfand zwischen Physiotherapeuten, Orthopädietechnikern und Ärzten, und es waren einfach zwei total bereichernde Tage, und ich hoffe, euch konnte ich ja so ein bisschen einen Einblick geben in die Welt oder auch so ein bisschen in diesen Perspektivenwechsel, so hey, wie sieht das eigentlich die andere Seite oder bei welchen Kleinigkeiten, mit welchen Details beschäftigt man sich da eigentlich. Also richtig toll, und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Einladung. Danke, dass ihr auch die Möglichkeit gegeben habt, dass ich auch ein Stück weit die Betroffenensicht und Patientensicht da mit reinbringen konnte, auch die mentale Komponente, wie sich Skoliose-Betroffene eben bei einer Korsettanpassung fühlen, Physiotherapie, was man eben machen kann, auch in der Kommunikation, dass man sich besser verstanden fühlt. Und wirklich vielen, vielen lieben Dank auch für die wirklich bereichernden Gespräche im Hotel, beim Essen, während Autofahrten, eine ganz, ganz liebe Physiotherapeutin kennengelernt, also unfassbar, und natürlich auch ganz, ganz viele bekannte Gesichter gesehen und habe mich natürlich auch sehr gefreut, den ein oder anderen wiederzusehen beim Skoliose Up-to-Date Kurs 2024. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen einen Einblick gegeben, ja, was denn so bei Fachtagungen bei Skoliose-Kursen für Experten, was denn da so am auf der Agenda steht und worüber man sich denn da so unterhält. Richtig großartig und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Willst du dein Wissen zum Thema Skoliose mit Fachinput erweitern, andere Betroffene kennenlernen oder vielleicht endlich im Fitnesscenter mit einem individuellen Trainingsplan, der auf dich zugeschnitten ist, so richtig durchstarten? Informiere dich gerne auf meiner Website shop.skoliosehilfe.com darüber, wie ich Skoliose-Betroffene auf ihrem Weg unterstütze und begleite. Und wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch einen absolut umwerfenden, einzigartigen und einfach nur grenzgenialen Tag. Deine Conny.